Ich begrüße euch alle zu unserer vierten Veranstaltung der diesjährigen 12. Konferenz. Der Hauptfeind steht im eigenen Land. Jetzt haben wir Marcel Kowalski von der Kommunistischen Arbeiterzeitung. Ich freue mich, dass er hier ist. Er ist Mitglied in der GEW und der VVN und aktiv auch im ODAG. Kulturzentrum in Münster. In der KAZ war er langjährig auch aktiv in der KAZ-Arbeitsgruppe zwischen imperialistische Widersprüche, hat dort an vielen Artikeln mitgewirkt. In den letzten KAZen beispielsweise etwas zu Ungarn und der deutschen Volksgruppenpolitik. Und heute wird er uns etwas über die Ungleichzeitigkeit der Entwicklung der Produktivkräfte berichten. Und da freuen wir uns schon drauf und dann übergebe ich an Marcel.
Ja, vielen Dank an die Konferenzleitung, an das Kollektiv, dass ich die Gelegenheit habe, meine Überlegungen zu dem Thema vorzutragen. Entstanden ist das ganze Jahr im Laufe der Diskussionen der Konferenzen, zumindest als wir auch beschlossen hatten, wir würden das Thema zwischenimperialistische Widersprüche und die Kriegsgefahr behandeln in der Jahreskonferenz, hatte ich mich sozusagen auch stark gemacht für die Frage der Entwicklung der Produktivkräfte, zumal Jörg gesagt hatte, dass die Schwellenländer 60% der Weltindustrieleistungen bringen würden und die herkömmlichen Industrieländer nur 40. Das hatte sich dann also gewendet. Und als Marxist und jemand, der die marxistische Ökonomie versucht, so gut es geht zu studieren, möchte ich die Geschichte und die Konflikte, die heute entstehen, tatsächlich aus der Perspektive der Entwicklung der Produktivkräfte sehen. Für mich als Marxisten sind die Produktivkräfte sozusagen das Schiff, mit dem die Menschheit so durch die Geschichte fließt oder schwimmt. Denn über die Produktivkraftentwicklung sind wir zu den Menschen geworden. Friedrich Engels, der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen und die Produktivkräfte definieren am Ende die Produktionsverhältnisse und auch die Entwicklung der Widersprüche und damit auch der Kriege. Und das war sozusagen der Grundgedanke, warum ich jetzt hier mit dem Thema die Dinge behandle. Es soll keine Konkurrenz zu den anderen Referaten werden. Ich habe auch nach dem Referat von Jörg gestern einige Aspekte noch umgearbeitet, sodass keine Überschneidungen, möglichst wenig Überschneidungen sind. Ich weiß auch, dass am Sonntag noch sozusagen die Hauptkriegsgefahr oder die Entzündung, woran sich das entzünden kann, besprochen wird. Auch das möchte ich ausblenden oder möglichst kurz halten. Ich versuche, die gesamte Entwicklung tatsächlich von dem Aspekt her zu beleuchten, wie in der Entwicklung der Produktivkräfte die einige Akteure am Konflikt beteiligt sind und warum das so ist, eventuell die Gesetzmäßigkeiten mit rausarbeiten. So, fangen wir mal mit einem netten Bild an. Erstmal das Inhaltszeichen. Genau. So. So, wir fangen an mit Zheng He und Kolumbus, vergleichen die beiden mal, wo der eine als großer Entdecker gefeiert wird und dann machen wir einen kleinen Ausflug mit der chinesischen Mondmission auf die Sterne, um dann herauszufinden, was sind eigentlich die Besonderheiten der Entwicklung von Produktivkräften in China und was unterscheidet sie von den imperialistischen Staaten. Und dann kommt ein kleiner Exkurs. Da hat der Maggi den Film Einsatz von ökologischer Technologie im Kampf gegen die Wüstenausdehnung. Das sind nur 2 Minuten. Und dann das, was wir kennen unter Made in China 2025, warum das so wichtig ist. Und die Reaktion, das ist ein relativ längerer Block auf Chinas Entwicklung der Produktivkräfte. Und daraus resultierend stehen jetzt die einzelnen Staaten, imperialistisch oder nicht, vor der Frage kooperieren oder Konfrontation gehen. zum Schluss ist, welche Abwehrstrategie fährt China überhaupt? Die sind sich ja der Bedrohung natürlich sehr, sehr bewusst. Und dann ein kurzer Schluss, der sozusagen das Ganze nochmal abrundet. Was das abrunden soll, zeigt uns das nächste Bild oder das erste. So, fangen wir an mit der Schiffsreise. Wäre ich jetzt in der Schule, würde ich die Kinder fragen, welches Schiff ist älter? Und dann würden die Kinder sagen, ja, das ist aber eine doofe Frage, weil das rechte Schiff ist älter. Das ist nämlich die Karavelle, mit der Kolumbus nach Amerika gezogen ist. Und links ist ein Flottenschiff des Admirals Zheng He, die ist 100 Jahre älter. Also wir sehen das Schiff aus dem 14. Jahrhundert links und aus dem 15. Jahrhundert rechts. Dazu, das habe ich gefunden im Internet aus einem russischen Geschichtsbuch in der 4. Klasse. Eine Schülerin einer Realschule schreibt zu dem Sachverhalt: Zwischen den Jahren 1405 und 1433, circa 100 Jahre vor Kolumbus, waren der chinesische Admiral Zheng He und seine Besatzung, circa 27.000 Mann, siebenmal aufgebrochen. Sie waren jeweils für 2 bis 3 Jahre unterwegs, dazu auch noch schwer bewaffnet. Ich finde, chinesische oder andere Expeditionen sollten mehr Behandlung in unseren Geschichtsbüchern erfahren. Denn es gibt Leute wie mich, die gar nichts über die zum Beispiel chinesische Meeresexpedition wusste. Die Han-Chinesen entwickelten sich während der Ming-Dynastie 1368 bis 1644 zur höchst entwickelten Kultur überhaupt. China hatte alles, was es brauchte, weshalb das Interesse an Europa auch nicht so groß war. Die Europäer zogen aus in die Welt, um sie zu beherrschen. Die Chinesen waren weiterhin gewohnt, unbestrittene Herrscher zu sein und die Welt bei sich zu empfangen. Jetzt machen wir einen Sprung, der von der Meeresfahrt in den Weltraum rein. Das ist jetzt circa 600 Jahre später. Aus dem Protokoll einer astronomischen Mission. Chinas Mondkapsel. Beijing, 17. Mai 2020. Chinas Chang'e 4 überlebt bereits 500 Tage auf der abgewandten Seite des Mondes. Während der Durchführung der wissenschaftlichen Expedition hat die Chang'e 4 den 500. Tag auf dem jungfräulichen Gebiet überlebt. Der Lander und Rover der Chang'e 4 hat die Arbeit des 18. Mondtages nach dem Schlaf während der extrem kalten Mondnacht wieder aufgenommen. Der Lander wachte am Sonntag um 3:25 Uhr Belgischer Zeit wieder auf, der Rover um 11:53 Uhr am Samstagvormittag. Beide Geräte sind im arbeitsfähigen Zustand, ganz so, wie es vom Weltraumprogramm und Forschungszentrum der nationalen chinesischen Weltraumadministration geplant worden war. Die Chang'e 4, die am 8. Dezember gestartet worden war, vollbrachte die erste weiche Landung auf dem vom Kármán-Kráter im Aitkin-Becken des Südpols am 3. Januar 2019. Ein Mondtag dauert 14 Erdentage. Eine Mondnacht ist von gleicher Länge. Die Chang'e 4 wechselt während der Nachtphase in den Schlafmodus, da es an verfügbarer Solarenergie mangelt. Das war also sozusagen aus dem Protokoll der Mondmission vom letzten Jahr. Ich hatte mich darauf vorbereitet, weil ja das Referat letztes Jahr stattgefunden haben sollte, aber das ist ja immer noch hochaktuell. Ja, widmen wir uns dem sogenannten Römisch I, die Besonderheiten der Entwicklung von Produktivkräften in der VE China. Das ist sozusagen ein Bild, eine Statistik, wie man sie möglicherweise kennt, von China. Dass das da anders läuft als in den Ländern außerhalb Chinas, ist ja bekannt. Ich möchte ein paar Ideen geben, warum China aufgrund seiner Gesetzmäßigkeit der Nation das überhaupt vollbringen kann. Dazu ein paar Überlegungen. China ist das einzige Land der Welt, das über mehrere Jahrtausende hinweg immer wieder die Spitze der Produktivkraftentwicklung erreichte. Das Schülerzitat zeichnet die zweite große Welle der Weltspitze aus der Zeit, die wir Europäer als das Mittelalter bezeichnen. Die frühe Vereinheitlichung der Verwaltung und die Zentralisierung des Staatswesens schufen hinsichtlich der Entwicklung der Produktivkräfte bereits im Feudalismus die Grundlagen für die Weltspitze. Doch wie kam es zum Wechsel? Warum hat China die Führung abgegeben? Wer kam an seine Stelle? Ich zitiere aus dem Manifest der Kommunistischen Partei: Die Entdeckung Amerikas, die Umschiffung Afrikas schufen der aufkommenden Bourgeoisie ein neues Terrain. Der ostindische und chinesische Markt, die Kolonialisierung von Amerika, der Austausch mit den Kolonien, die Vermehrung der Tauschmittel und der Waren überhaupt, gaben dem Handel, der Schifffahrt, der Industrie einen nie gekannten Aufschwung und damit dem revolutionären Element in der zerfallenen feudalen Gesellschaft eine rasche Entwicklung. Aber immer wuchsen die Märkte, immer stieg der Bedarf. Da revolutionierte der Dampf und die Maschinerie die industrielle Produktion. Die große Industrie hat den Weltmarkt hergestellt, den die Entdeckung Amerikas vorbereitete. Der Weltmarkt hat dem Handel, der Schifffahrt, der Landkommunikation eine unermessliche Entwicklung gegeben. Die Bourgeoisie drängte alle vom Mittelalter her überlieferten Klassen in den Hintergrund. Somit entspannte sie das natürlich die Bourgeoisie auch den Erdball und war dadurch tatsächlich durch die Entwicklung der Produktivkräfte an der Weltspitze für eine gewisse Zeit. Wie es dann zur Kolonialisierung Chinas kam, ist natürlich auch ein langes Kapitel und ein eigenes Referat im Prinzip. Hier habe ich mir erlaubt, auch ein Zitat aus der CAT 297 rauszuschreiben, aus der Kolonialisierung Chinas, mit dem Augenmerk, was Deutschland eigentlich damit zu tun hat. Im März 1898 zwang die deutsche Reichsregierung die chinesische Qing-Herrscher im sogenannten Kiaochu-Vertrag zur Abtrennung eines 515 Quadratkilometer großen Gebietes. In der Sprache der Imperialisten ein Pachtvertrag für 99 Jahre. Der Griff des deutschen Imperialismus nach Kiaochu löst ein erbittertes Ringen fast aller imperialistischen Mächte um die Aufteilung Chinas aus. Und China geriet immer mehr in eine politische und wirtschaftliche Abhängigkeit von den imperialistischen Mächten. Das chinesische Volk beantwortete diesen Raubzug jedoch mit dem Machtfreund Jiechuan-Aufstand und sozusagen kommt dann die Geschichte der Entwicklung der Revolution, wo ich zusammenfassen möchte, dass die antikoloniale Revolution unter der kommunistischen Partei, die schließlich im Doppelcharakter die sozialistische Revolution in sich trug, die Nation von der Ausbeutung durch die Kolonialmächte befreite. Von nun an begannen die Produktivkräfte unter den neuen Eigentumsverhältnissen erneut sich zu entfalten. Also ich spare mir jetzt auch an der Stelle die verschiedenen Etappen und die verschiedenen Revolutionen, das würde zu weit gehen. Das kann man aber sicherlich noch bei Bedarf nachholen. Ich mache einen Sprung nach heute, dass sozusagen in dem sozialistischen China jetzt anders ist als bei uns. Ich hatte gerade eingangs gesagt, die riesengroße Bevölkerungszahl wäre schon an sich eine potenzielle Produktivkraft. Und das schauen wir uns jetzt auch noch mal ein bisschen an. Ja, ich habe gerade zusammengezählt. China hat 210 Millionen Menschen, die zur Schule und Universität gehen. Und man sieht, dass alleine die Grundschulkinder, 47 Millionen, die Kindergartenkinder und die Grundschulkinder zusammen 150 Millionen ausmachen. Also in etwa die gesamte Bevölkerung der Türkei und Deutschlands zusammen gehen in China zur Grundschule und in den Kindergarten. Also das ist eine Zahl, die für unsere Begriffe eigentlich völlig immens ist, völlig riesig ist. Hier in den Medien, jetzt erlaube ich mir einen kleinen persönlichen Kommentar, wird immer gesagt, ja, das böse China, was irgendwie vom Himmel fällt und aus irgendwas entstanden ist. Und keiner macht sich mal die Mühe, die Gesetzmäßigkeiten mal aufzuschreiben und uns sagen, warum das eigentlich so ist, warum die auf einmal riesengroße Fortschritte machen, was das eben auch mit der Größe der Nation eigentlich auch zu tun hat. Ne? Also wie gesagt, 210 Millionen Schüler und Studenten, das ist ja 3/4 der Bevölkerung der USA. Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. Und wie es in einer Schule zu Corona aussieht, möchte ich euch auch mal zeigen. Aufgrund des laizistischen Staatswesens werden Kinder nicht mit Religion gespeist, sondern die Kinder der Volksrepublik genießen eine Bildungserziehung vom ersten Tag an entlang der Entwicklung der Produktivkräfte, der sportlichen Ausbildung, der Wissenschaften sowie im Sinne des Sozialismus chinesischer Prägung. Sicherlich gibt es in China jetzt auch eine Anzahl von Privatschulen, aber das Bildungssystem Chinas, wir blicken ja kaum das Bildungssystem in Deutschland, das wäre auch sicherlich nochmal eine eigene Sache. Aber eben durch die sozialistische Gesellschaft sind natürlich die Lerninhalte ganz andere als bei uns. Da hatte ich ja über unsere, zu Corona hatte ich ja gerade noch einen Katzartikel geschrieben, kann man bei Bedarf auch darauf zurückgreifen. Und jetzt haben wir die Universität von Shanghai. Da ist noch eine Überlegung, Durch den akademischen Austausch verbreitet sich die linguistisch-wissenschaftliche Basis des Chinesischen über den Erdball und verdrängt in gewissem Umfang die herkömmlichen internationalen Wissenschaftssprachen, hauptsächlich Englisch, Französisch. Also Englisch hat ja in den Universitäten sozusagen ein Wissenschaftsmonopol. Wenn man was studiert, muss man eigentlich auch fast schon Englisch können, sonst hatte das Studium keinen Sinn. Wenn ich einen Vergleich mit den Währungen machen darf, wäre das der Dollar. Ne? Wenn kein Handel ohne Dollar, zumindest in einer gewissen Phase. Das wird jetzt auch alles so ein bisschen anders. Und in der Wissenschaftssprache ist das tatsächlich auch so. China hat unheimlich viele Auslandsstudenten und tatsächlich auch viel Austausch außerhalb Chinas. Das heißt, China wird jetzt immer mehr an Wissenschaftssprache an Bedeutung finden. Und was ich auch in die Bildungskatz geschrieben habe, dass möglicherweise auch eine komplette Zweiteilung des Bildungssystems, das Weltbildungssystem in zwei Teile zerfällt. Einmal der amerikanische Wissenschaftssprachraum und dann der chinesische Wissenschaftssprachraum. Und die Übergänge sozusagen der wissenschaftlichen Arbeiten und der Austausch wird möglicherweise immer geringer oder anders. Die Schulen der Welt entscheiden sich möglicherweise immer mehr Fremdsprache China einzuführen, Chinesisch einzuführen. Aber der Austausch der Studenten an sich zeigt eigentlich schon, dass sich da was verschiebt. Auch vorher war China schon die größte Wissenschaftssprache der Welt durch diese 1,4 Milliarden Sprachcommunity. Die englische Sprachcommunity hat, glaube ich, 700 Millionen der Welt in erster Linie. Und dann kommt die spanische mit 300 Millionen, dann die französische mit 180 Millionen, so die Ecke. Aber das sind so die Größenordnungen, dass China sozusagen sowieso schon die größte Wissenschaftssprache war in einem einheitlichen Territorium. Und dass man sich da nicht wundern muss, dass da eben viele wissenschaftliche Publikationen, von denen wir keine Ahnung haben, tatsächlich im Chinesischen veröffentlicht werden. Was früher eigentlich auch schon mit dem Russischen war. Das ist als Wissenschaftssprache natürlich auch noch möglich. 9 Millionen Akademiker, eine Zahl in der Bevölkerung der Größe Schwedens, bereichern jährlich den wissenschaftlichen Apparat, die Betriebe der Volksrepublik und der Welt sowie die Staatsbehörden. Also 9 Millionen Absolventen. Jetzt mache ich einen ganz kleinen Vergleich mit der Sowjetunion. Der kommt dann gleich nochmal an anderer Stelle im anderen Zusammenhang. Anders als die Sowjetunion wurde die Volksrepublik China in ihrer 70-jährigen Geschichte der Revolution noch keinem Vernichtungskrieg unterzogen. Meine Betonung ist noch, was ihr eher die Möglichkeit gab, sich mehr als beispielsweise die Sowjetunion auf die innere Entwicklung sowie die inneren Widersprüche und Klassenkämpfe zu konzentrieren. Das heißt also, ein großer militärischer Angriff nach der sozialistischen Revolution blieb bislang erstmal aus. Das ist für die Entwicklung eines sozialistischen Staates natürlich viel besser als der große Vaterländische Krieg, wo man sozusagen mittendrin im Minus und dann bei Null und so weiter wieder anfangen musste. Die exponentielle Entwicklung der Produktivkräfte der Volksrepublik China erlaubt es, die Wirtschaftsleistung in einem Zeitraum von weniger als 10 Jahren zu verdoppeln. Der zentralisierte sozialistische Staat in den kapitalistischen Ländern mit seinen Einzelmonopolen, so groß sie auch sein mögen, heute in der Investitionskraft weit überlegen. Also dieses große China. Der kapitalistische Staat greift zwar stützend ein, hat der Lars auch was gesagt, gestern war das, um die Monopole zu tragen oder zu retten, kann aber über die Investitionskraft eines einzelnen Monopols oder einer Monopolgruppe nur schwerlich hinaus. So richtig an einem Strang arbeiten die Monopole nur für den Weltkrieg zusammen, wenn überhaupt. Doch auch diese Zusammenarbeit kostete beispielsweise im deutschen Faschismus bis zu 1000 Tote im faschistischen Lager. Da gab es ja verschiedene Kapitalfraktionen, die sich sozusagen im Röhmputsch entladen haben. Dazu kann man bei Gosweiler nachlesen, der Putsch, der keiner war. Das Buch hat 700 Seiten. Ich möchte da jetzt nicht weiter ausschweifen. Als Beispiel für die starke Investitionskraft Chinas, für die neue Seidenstraße zum Beispiel, werden mindestens 1.000 Milliarden Dollar investiert oder 1 Billion. Eine Summe, die für einen kapitalistischen Staat und seiner Kartelle, ja selbst für internationale Kartelle heutzutage undenkbar ist. Also ich kenne keine Investition, die von den Imperialisten zusammen 1.000 Billionen geplant. Das ist schwerlich denkbar. Anderer Punkt, anders als die imperialistischen Staaten, ist die Volksrepublik China bemüht, einen echten Austausch mit den Handels- und Geschäftspartnern außerhalb Chinas zu erreichen. Was wir hier sehen, ist etwas, worauf ich im Exkurs nochmal eingehen werde. Das ist der Kampf gegen die Desertifikation. Das heißt also, die Chinesen haben es geschafft, ein Gebiet so groß wie Großbritannien zu begrünen, um die Wüstenbildung zurückzudrängen, was eigentlich auch nur in einem Land gehen kann, wo Grund und Boden vergesellschaftet ist. Weil dann sagt der Staat einfach, wir brauchen das jetzt, das Gebiet für einen riesengroßen Wald. Es hat auch schon hunderte Millionen von Touristen angezogen. Und dieses Projekt wird dann auch tatsächlich in Afrika mit unterstützt, so dass wir einen Gürtel quer durch Afrika haben, der auch ja durch die Sahelzone, durch die Sahara baut man einen 6000 Kilometer langen Streifen Wald, der ohne chinesische Technologie gar nicht denkbar wäre. Trotz aller Vorwürfe und einiger echte Probleme kann die Außenpolitik Chinas in keiner Weise mit der Kolonialisierung der imperialistischen Staaten verglichen werden. Gewiss stellt das ökonomische Übergewicht naturgemäß Ungleichheiten der Partner dar. Die Volksrepublik ist sich dieser Problematik bewusst, braucht aber keine Belehrungen von den Staaten, die sie zerschlagen wollen. Also das hat Jörg auch in seinem Buch ganz gut geschrieben. China will kolonialisieren und so weiter. Na klar gibt es Probleme mit einzelnen Staaten, über denen sich auch. Und es ist klar, dass es da zu Widersprüchen kommt. Aber wenn dann ausgerechnet der Westen sagt, Belsch klappt alles nicht und so, da wissen wir ganz genau, aus welcher Ecke das kommt. Jetzt gebe ich ein paar Schlaglichter, das wäre jetzt römisch 2, auf die Ökonomie der imperialistischen Staaten. Wenn wir uns dieses schöne Bild nochmal 10 Sekunden wirken lassen, was sozusagen ja eine Friedenspolitik ist, im besten Sinne des Wortes, eine Nutzung der Produktivkräfte für die Menschen, machen wir jetzt einen Sprung, der gar nicht so schön ist. Und gehe auf die Produktivkräfte im Imperialismus ein. Der Imperialismus verwandelt einen Großteil der Produktivkräfte in Destruktivkräfte, sprich Hochrüstungen gegen die internationale und gegen die selbstdefinierte Systemkonkurrenz, so wie China jetzt auch dargestellt wird, sowie zur Beherrschung und den Ausbau von Einflusssphären. China ist ja als NATO-Gegner Nummer 1 vor 2 Jahren erklärt worden. Die Produktivkraftentwicklung ist hier in den imperialistischen Staaten, das ist übrigens der Leopard 3, ne? Oft nur ein Abfallprodukt der dem Imperialismus innewohnenden Destruktivkraft. Im Sozialismus verhält es sich ganz anders. Forschungen und Ausgaben für Militär sind ihrem Wesen nach defensiver Natur, sprich im Wesentlichen auf die Verteidigung gegen Angriffe des Imperialismus ausgerichtet. Also ein notwendiger Verteidigungsreflex gegen die imperialistische Hochrüstung und gegen die ständige Bedrohung. Bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen sozialistischen Staaten sind Kriege niedrigerer Intensität, oftmals Grenzfragen geschuldet, die zudem häufig ein Nachlass der Kolonialgeschichte sind. Also wir wissen ja, dass die Kolonialmächte die Grenzen gezogen haben und die Geschichte der Länder, ob in Asien oder in Afrika, völlig missachtet haben. Und daraus entstehen heute tatsächlich auch noch Grenzkonflikte. Also Kriege zwischen sozialistischen Staaten können wir deswegen tatsächlich, wenn sie denn überhaupt noch stattfinden, sie werden natürlich immer, naja, immer weniger will ich nicht sagen, aber sie finden halt statt. Aber man kann sich nicht vorstellen, dass aus dem Grenzkonflikt, naja, sie haben es ja bis jetzt auch immer geschafft beizulegen, zum Beispiel Vietnam und China, die Spannungen sind da, werden vom Imperialismus natürlich ausgenutzt. Das ist klar, dass alles, was irgendwie in Konflikt zu China steht, auch von den Imperialisten ausgenutzt wird und möglichst diese Länder, die einen Anspruch gegen China artikulieren, auch hofiert werden und deren Ansprüche. Das heißt, dass diese Kriege zwischen sozialistischen Staaten immer auch den Charakter der Einmischung der Imperialisten haben. Zurück zum Imperialismus. Paradoxerweise entwickelt er einen Großteil der Produktivkräfte zielgerichtet zur Vernichtung von Produktivkräften selbst. Das ist für mich ein Paradox. Also Produktivkräfte entwickeln, um Produktivkräfte zu zerstören. Erster und Zweiter Weltkrieg dürften hier die besten Beispiele sein. Diese Entwicklung von Produktivkräften widerspricht dem Wesen des Sozialismus. Die militärische Hochrüstung ist somit der sozialistischen Gesellschaft wesensfremd und der permanenten Bedrohung durch die imperialistischen Staaten geschuldet. So, was gestern ja auch noch länger diskutiert wurde, gerade in der Corona-Krise hat sich gezeigt, wie krisenanfällig die Logistik und Wirtschaft der imperialistischen Staaten ist. Das haben wir ja gestern in zwei Referaten schon besprochen. Kam tatsächlich hier noch ein bisschen mehr dazu. Ne? Ja. Ja, wenn wir jetzt also sehen, dass die Entwicklung der Produktivkräfte im Sozialismus dem des Kapitalismus überlegen sind und China als größte und fast modernster Staat der Welt, vielleicht in einigen Bereichen schon der modernste, wundert es nicht, dass China da gerade diesen enormen Satz nach vorne macht. Jetzt würde ich gerne den Maggi bitten, den Film einzusetzen, der so ein bisschen dieses Projekt Grüner Gürtel um China. Ich sag vor dem Film vielleicht was. Maggi, hast du den bereit?
Ja, ganz kleinen Moment.
Ich sag kurz was dazu, dann kann man sich den anschauen, weil hinterher wäre es ein bisschen blöd. Der Film dauert nur 2 Minuten, erklärt aber eine ganze Menge. Also die chinesische Regierung hat sich vor diesen Sandstürmen aus der Wüste Gobi gegenüber sozusagen als machtlos erwiesen. Also es waren ganz, ganz fürchterliche Stürme, 56 Tage im Jahr. Und durch ein ökologisches Projekt konnte diese Zahl auf 1 Stunde reduziert werden. Also Beijing hat nur noch 1 Stunde Sandstürme. Das ist einem Wald zu verdanken, der jetzt in 50 Jahren aufgebaut wurde, 4.500 Kilometer breit ist und 100 Kilometer tief. Also heute schon hat dieser Wald die Größe Großbritanniens und das Ziel ist es, auf 360.000 Quadratmeter zu Kilometer zu kommen, was die Größe Frankreichs wäre. Die Planung dieses Projektes ist 72 Jahre. Also man überlege sich ein Projekt irgendeines kapitalistischen Staates, ob die 72 Jahre dauern können. Da ist eine kleine Erklärung, die ist im Englischen, aber aus Südkorea, fand ich ganz interessant. Aber man versteht, glaube ich, so ziemlich alles, weil jeder von uns ja ein bisschen Grundbildung Englisch hat. Also es ist jetzt auch mal spannend. Film ab.
The Great Green Wall. Have you heard of yellow dust? Do you know what it is? Most people in East Asia are familiar with yellow dust and have experienced it in their daily lives. But what is yellow dust and where does it come from? Yellow dust starts in the deserts in northern China and Mongolia. Dust from the deserts is picked up by strong winds. These winds carry the dust eastwards, passing it through towns and cities. Each spring, when yellow dust arrives, people suffer from all sorts of health problems, such as sore throats and eye infections, from the tiny dust in the air. Unfortunately, yellow dust has gotten a lot worse recently due to deforestation, drought, and bad farming practices. However, there are ways to prevent yellow dust from getting worse. One ambitious project to prevent yellow dust is called the Great Green Wall. It was started by the Chinese government in 1978. Its goal is to grow an enormous forest belt across northern China. The hope is that the thick forest wall will stop the desert from expanding, which will reduce the effects of yellow dust. However, the Great Green Wall project will not be completed until 2050, so we will have to wait a while to see its effects.
Ja, das war doch mal eine ganz gute, kurze Erklärung. Bevor wir zum Kernstück des Referates kommen, Made in China 2025, gehe ich nochmal kurz auf die Entwicklung der Produktivkräfte der Sowjetunion ein. Die erste große Herausforderung für den Imperialismus im Weltmaßstab im Rennen um die Entwicklung der Produktivkräfte stellte die Sowjetunion dar. Ihre Existenz, also 1917 Sowjetrussland bis 1991, 1992. Stichwörter, Fünfjahresplan, Sputnik-Schock. Hier sehen wir den Sputnik-Satelliten. Kleine linguistische Anmerkungen von mir. Sputnik heißt ja auch der Impfstoff aus Russland und Put ist der Weg und Sputnik heißt Weggefährte sozusagen. Also deswegen heißt das Virus genauso wie der Satellit, weil das sozusagen ein Begleiter ist, ne? Sozusagen ein Wegbegleiter aus dem Virus heraus oder wie auch immer. Die imperialistischen Staaten holten gegen die Sowjetunion zum dreifachen Schlag aus. Zuerst natürlich die Bürgerkriege zum Vierfachen. Den Bürgerkrieg, die faschistischen Banden, Denikin, Kolchak und so weiter, die wurden unterstützt. 14 Nationen marschierten in Sowjetrussland ein und das war die erste militärische Intervention, konnte zurückgeschlagen werden. Dann organisierte die faschistische Hitler-Clique die reaktionärsten imperialistischen Staaten und Vasallenstaaten um sich zusammen, um einen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion zu führen. Nachdem das nicht gelang, versuchten die imperialistischen Staaten unter Führung der USA, die Sowjetunion zur Hochrüstung zu zwingen und eine permanente Überfalldrohung zu schaffen. Kalter Krieg. Die imperialistischen Staaten waren durch die sprunghafte Entwicklung der sowjetischen Produktivkräfte gezwungen, ihrerseits die Produktivkräfte weiterzuentwickeln, damit die Sowjetunion ihnen nicht davon galoppierte. Die imperialistischen Staaten hatten ihren spitzentechnologischen Fortschritt nicht komplett eingebüßt, konnten ihn in ihrer konzertierten Aktion wieder ausbauen, die Sowjetunion zerfiel. Die erste Runde um die Spitze bei der Entwicklung der Produktivkräfte zwischen Sozialismus und Imperialismus ging an den Imperialismus. Anders als die Sowjetunion hat China einen Plan entworfen, um nicht in der sogenannten Middle-Income-Trap zu versinken. Das ist die Falle der Mittelmäßigkeit. Das heißt, in der bedeutungslosen, mittleren Etappe der Entwicklung der Produktivkräfte. Also in dieser Middle-Income-Trap sagen auch Ökonomen, stecke zum Beispiel Brasilien. Brasilien, das zwar eine eigene Luftfahrt hat, aber die Spitzentechnologie nicht wirklich den Durchbruch bekommen hat. In dieser Etappe der Entwicklung der Produktivkräfte wäre man durch die imperialistischen Staaten in einer ewig erpressbaren technologischen Durchschnittslage. Also man kann das ganz gut sehen. In dem Moment, wo China noch überschaubar nicht die Spitzenposition eingenommen hat, waren die Aggressionen gegen China zwar schon immer da, aber je stärker China die Entwicklung der Produktivkräfte vorantreibt, desto stärker eben auch die Aggressionen. Und das wäre dann sozusagen der Gipfel, sozusagen der Sprung aus diesem Middle-Income-Trap ist das, was die imperialistischen Staaten gesetzmäßigerweise bei jedem Staat versuchen zu verhindern. Also niemand darf diese technologische Brücke überwinden. In nur noch 4 Jahren, so die Planung der Kommunistischen Partei, soll die Volksrepublik in allen wesentlichen technologischen Bereichen die Weltspitze erreichen. Auf dem Bild sehen wir, längst hat die Volksrepublik China die schnellsten Züge entwickelt. Der hat eine Spitzengeschwindigkeit von 420. Fabian sagte mir, das wäre der zweitschnellste Zug, hat mich aber beruhigt, weil der schnellste kommt auch aus China, auch wenn er ein bisschen schneller ist. Wie schnell ist der?
430.
430 hat er schon geschafft. Im Einzelnen sind die technologischen Gipfel, die China erreichen will, Informations- und Kommunikationstechnologie, Robotik und Automatisierung, Luftfahrt, Langstreckenflugzeuge, Marineausrüstung und Hightech-Schiffe, moderne Bahntechnik, Fahrzeuge mit erneuerbarer Energie, Stromerzeugungs- und Übertragungssysteme, Landwirtschaftsmaschinen und Ausrüstung, neuere Materialien, Pharmazeutika und Medizintechnik. Ja, wie verhält sich eigentlich der Rest der Welt, wenn jetzt China das wirklich schafft? Was ist dann los? Deswegen heißt das fünfte Kapitel die Reaktion der imperialistischen Staaten und des kapitalistischen Westens im Allgemeinen auf die Entwicklung der Produktivkräfte in China. Ich fange an mit einem Zitat von Macron. Europa hat 1789 aufgehört, den Lauf der Geschichte zu bestimmen. Wir sehen ein Bild, das die Kolonien von 1500 bis 2000 umzeichnet. Eigentlich bleibt gar kein großer Fleck aus. Das heißt deswegen das Zeitalter des Kolumbus, weil die europäischen Mächte sich alles unter die Nagel gerissen haben. die USA und Australien, heute selbstständige, mächtige Staaten, sind ja Ableger der Europäer im Prinzip, auch wenn sie eine eigenständige historische Entwicklung eingegangen sind und die USA selbst zum imperialistischen Land herangewachsen ist und Australien auch in politischer Bedeutung immer weiter wächst. Jetzt, wie verhalten sich die anderen Länder? Es steht nicht im Drehbuch der großen Seefahrernationen, ich sage groß in Anführungszeichen, dass sich irgendwann eine der Kolonien über alle Kolonialmächte erheben würde. Es steht nicht in ihrem Drehbuch, dass ihnen das Weltgestaltungs- und Weltwertemonopol, letzteres als die ideologische Basis ihrer Weltherrschaft, ausgerechnet eine ehemalige Kolonie aus der Hand schlagen würde. Es steht aber im Drehbuch des Marxismus, dass die sozialistische Produktionsweise der kapitalistischen überlegen ist und die kapitalistische Produktionsweise hinter sich lassen würde. Warum gerade China dem Imperialismus nach der Sowjetunion bezüglich der Entwicklung der Produktivkräfte herausfordert und zu überholen droht, habe ich oben versucht darzulegen. Mit der sprunghaften Entwicklung der Produktivkräfte, die ungefähr nach der Jahrtausendwende einsetzte, fährt die VR eine äußerst defensive Außenpolitik. Nebenbei bemerkt, so defensiv, dass sich die politischen Eliminierungsversuche des Imperialismus bislang zu 90% nach innen richten. Doch das wäre ein eigenes Referat. Das habe ich bei ODAK gehalten, ne? Wie man die Reaktionären unterstützt. Allein ihr gigantisches ökonomisches Potenzial zwingt die chinesische Führung praktisch dazu, nach Verwertbarkeit der Ressourcen zu forschen. Sollte es gelingen, die wachsenden ökonomischen Ressourcen einzusetzen, ohne dabei den Imperialismus herauszufordern? Tatsächlich ist der Plan China 2025 der Zentralisationspunkt oder der Fokus der Widersprüche zum Imperialismus. Sollte China der Plan gelingen, in nur 4 Jahren in den wesentlichen technischen Disziplinen die Weltspitze zu erlangen, wird die Volksrepublik zum ersten Mal in der Weltgeschichte ein Land sein, das dem Imperialismus in der Entwicklung der Produktivkräfte überlegen sein wird. Das ist sozusagen der Kern des Ganzen. Würden die imperialistischen Staaten sich mit der Rolle des Zweitligisten begnügen? Das neben einem sozialistischen Staat mit einer kommunistischen Partei an der Spitze oder wird die Falle des Thukydides, vergleiche Kronauer, zuschnappen, sodass ein Waffengang über die Weltspitze entscheidet? Ich hoffe, dass die Widersprüchlichkeit, in der wir uns bewegen, die Jörg auch gestern sehr gut dargestellt hat, klar ist, dass also sozusagen nach Kolumbus zum ersten Mal ein Land wirklich auf Messerschneide ist, in nur wenigen Tagen, ja, von heute angerechnet, historisch betrachtet, die Imperialisten zusammen ökonomisch wegzufegen. Ja, das ist eine sehr, sehr brenzlige Situation, die ja sozusagen ganzes ökonomisches System, ganz andere Weltbild auch haben. Ne? Wie ich gerade gesagt habe, mit dem Weltwertemonopol, ne? Mit ihrer Menschenrechtskeule, ja. Alles niederbrennen und niederknüppeln und niederbomben, was ihnen gerade irgendwie in den Weg kommt. Es kommt ein Land mit einer ganz anderen Philosophie, mit einem ganz anderen Hintergrund als ehemalige Kolonie und sagt ihnen, dass eure Zeit ist doch möglicherweise vorbei, versuchen es aber auch so passiv wie möglich hinzukriegen. Ne? Also das, man spürt schon, welche Gefahren da drin stecken. Ich komme jetzt zum Kooperation oder Konfrontation. Das ist ein bisschen das schwierigste Thema, weil das am umfassendsten eigentlich ist und ich schon, 36 Minuten, es geht noch, aber auch viel von dem, was Jörg gesagt hat und was vielleicht auch am Sonntag diskutiert wird. Deswegen versuche ich von dem, was ich erarbeitet habe, so wenig wie möglich tatsächlich auch zu bringen. Die Positionierung der kapitalistischen Welt ist entsprechend der Entwicklung der Produktivkräfte und der Geschichte von Land zu Land verschieden. In der Kürze der Zeit und in Anbetracht der anderen Referate versuche ich mich auf einige Aspekte und Länder rund um die Frage der Entwicklung der Produktivkräfte zu beschränken, ohne dabei zu sehr ins Detail zu gehen. Fangen wir mit dem USA an. Die USA sind der offenste Imperialist im Kampf gegen Chinas Produktivkraftentwicklung. Von Obama über Trump bis zu Biden fokussiert sich die US-Außenpolitik auf den Kampf gegen die Volksrepublik. Aus Zentralasien beispielsweise wird Militär abgezogen, um es gegen China zu positionieren. Beachtung findet der mittlerweile mehrere Jahre andauernde Feldzug gegen Huawei. Warum? Zeitweise scheint es, konzentrieren sich die Aktionen der USA auf Hawaii. Sollte nachgewiesen werden, dass Huawei Spionagesoftware einsetzt, wäre damit der Sicherheitsnotstand der USA mit allen Konsequenzen eingetreten. Also man will sozusagen etwas finden, um zu sagen, der Sicherheitsnotstand der USA ist eingetreten, was der USA dann alle Optionen öffnen würde. Deshalb konzentrieren sich die Angriffe, Spionageattacken und so weiter auf diesen Konzern. Tatsächlich hat der NSA Huawei ausspioniert, bis in jeden Schaltkreis hinein, und hat festgestellt, Huawei spioniert nicht. Aber allein schon auch ein Paradox, ein westlicher Geheimdienst, der NSA, spioniert einen chinesischen Konzern aus, um herauszufinden, ob er spioniert. Also eigentlich sollte doch gleiches Recht für alle. Jeder, der andere ausspioniert. Aber nein, man hat ein Monopol auf sowas, ne? Und das wird auch öffentlich so kommuniziert, ne? Wir dürfen China ausspionieren, ob die Spionage haben. Weil wenn sie Spionage haben, sind sie böse. Wir sind es nicht, weil wir sind ja die Guten sowieso, mit unseren Menschenrechte und so, ne? Und die Flotten, schauen wir uns die Flotten an. Die USA sind 43 Meter vor einem chinesischen U-Boot abgedreht. 43 Meter. Weil die chinesische Flotte nicht gewichen ist. Oder war es ein großes Schiff? Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Aber es waren nur 43 Meter. Man stelle sich vor, ein chinesischer Flugzeugträger würde in Cuxhaven oder in Wilhelmshaven oder New York einfach rumschippern. Dann wäre das ist, wir sind immer noch sozusagen Weltherrscher. Wir sind immer noch im Bild des Kolumbus. Wir, der Westen, darf alles und wir richten, was gut und was böse ist, weil wir ja sowieso die Guten sind. Deswegen haben wir auch immer die guten Karten in der Hand und die anderen immer die bösen. Als Stichwort gilt noch das Decoupling. Die USA betreiben eine Politik des Decoupling, wobei China technologisch abgekoppelt und isoliert werden soll. Das ist also auch sozusagen eine vormilitärische Konfrontationspolitik. Sollte es gelingen, so die Planer des Decouplings, würde China nicht die technologische Weltspitze, also Plan 2025, erreichen und vorher ausgebremst und wieder in Abhängigkeit geraten. Und das wollen sie natürlich nicht. Also da ist in diesem Widerspruch ist sozusagen objektiv schon eine ganze Menge Zündstoff drin. Aufgrund der Kürze verlasse ich Taiwan und die Hochrüstung. Das wäre sozusagen eine kürzere Reserve noch gewesen. Zwei Sätze vielleicht noch dazu. Also ein Kriegsgrund würde sein, dass das Ein-Staaten-Prinzip aufgehebelt würde. Deutschland und auch die USA haben zwischenzeitlich betont, sie könnten auch Taiwan anerkennen, also Taipei als Hauptstadt und damit der Volksrepublik China das Recht, ein Staat zu sein, absprechen, weil sie ja dann sozusagen eine chinesische Vertretung haben, nämlich in Taipei. Aber das wäre auch tatsächlich eine andere Sache. Tatsächlich wird Taiwan hochgerüstet mit mehreren Milliarden Dollar und interessant ist, das muss ich noch sagen, dass die Armee von Taiwan, Chiang Kai-shek, da war ja da geflohen nach der Revolution und sein Sohn war Wehrmachtsoffizier und hat da fleißig angeheuert, sodass die Armee Taiwans, die sich Demokratisch China nennt, zu einem Großteil von Nazi-Offizieren ausgebildet wurde. Das mal so ganz nebenbei aus der Geschichte. Also die USA ist klar, Russland vielleicht zwei, drei Sachen. Das, was gestern nicht gesagt wurde, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hatte man gehofft, dass Russland als ihr größter Nachfolgestaat sich nicht erheben würde, dass Russland als politischer Akteur von der Bühne verschwindet. Zusammen sind Russland und China im Fokus der westlichen Kriegsbündnisse. Auf der anderen Seite sind sie auch organisiert. Das Bild habe ich gefunden, das stand unter eiserne russisch-chinesische Bündnisfront sozusagen. Also ein Symbol dafür, dass Russland und China sich gemeinsam verteidigen würden. Es ist, glaube ich, klar, dass denen auch klar, dass sie im Fokus stehen. Das können wir gleich auch an ein paar Bildern vielleicht nochmal zeigen. Und zwar Quad und NATO. Dann mache ich das ein bisschen freier. Ja, Quad, ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Da gibt es ein, das ist auf Japans Initiative zurückzuführen. Anfang, ich zitiere aus Kronauer, der Rivale. Anfang 2007 schlug Japans Premierminister Abe mit Blick auf die zunehmende Wirtschaftskraft, also auch wieder die Entwicklung der Produktivkräfte und den gleichzeitig wachsenden Einfluss Chinas vor, Japan, Australien und Indien in einem außen- und militärpolitischen Pakt zusammenzuschließen und die Vereinigten Staaten mit ins Boot zu holen. Japan, Australien und Indien markieren geografisch einen weiten Bogen im Osten, Südosten und Südwesten von China. Jetzt das Zitat. Wir machen weiter. Das ist egal, kann ich ruhig sagen. Also das ist ein sehr interessantes Bild, weil das die NATO von oben zeigt. Und man sieht, dass die Grenze Grönlands und der USA ungefähr mit Norwegen zusammen Russlands Norden erreichen kann. Also das sieht man aus der Seite, sieht man das nicht so. Dass also wenn man in Alaska, in Grönland und in Norwegen die Raketen stationiert, die chinesische Grenze und die mongolische kommt schon relativ weit unten. Also man muss nicht irgendwie außenrum diese Kilometer machen. Wer schon mal Interkontinentalflüge gemacht hat, der weiß, dass auch über Kuba, über Norwegen geflogen wird und solche Sachen. Also die Raketen gehen da ähnliche Wege. Ne? Deswegen kann man sagen, dass die NATO aus der Geschichte heraus natürlich das Kriegsbündnis gegen die Sowjetunion, also oben von Alaska bis unten zur Türkei, zur Osttürkei. Und das beides grenzt an Russland, mehr oder weniger. Also in den russischen Einflug. Die russische Einflugschneise für Raketen, Kriegsflugzeuge und so weiter. Also Russland wird von der NATO bedient. Gehst du nochmal eben zurück auf das Quad? Und das Asien wird vom Quad bedient. Und dann nochmal das Zitat, glaube ich, ne? Ich hoffe, das kommt jetzt. Ja, mach mal. So, das wurde gestern angesprochen, habe ich heute früh nochmal recherchiert. Die Gruppe, die sich aus den USA, Indien, Japan und Australien zusammensetzt, war lange kaum aktiv. Nun trafen sich erstmals die Regierungschefs zu einem Gipfel. Thema waren Covid-19-Impfungen, aber auch die Sicherheitskooperation. Vereinbart wurde eine Kooperation nicht nur bei Sicherheit, sondern auch bei Klimafragen und Technologiesektor. Und jetzt wird es eigentlich spannend. Es finden sich darin auch Hinweise der zukünftigen Bedeutung des Quad. Einige Experten hielten sich stets für eine lockere Partnerschaft. Andere bezeichneten die Quad bereits als asiatische NATO. Das heißt also, wir haben es hier tatsächlich mit einem Kriegsbündnis zu tun, in dem tatsächlich auch Australien eine ziemlich wichtige Rolle spielt. Den japanischen, jetzt gehen wir nach Indien. Indien ist von daher nochmal interessant, weil Indien hat in der Wirtschaftskraft die imperialistischen Staaten Großbritannien und Frankreich hinter sich gelassen. Es hat sich einen festen Platz unter den 10 stärksten Volkswirtschaften mit beachtlichen Sprüngen in der Entwicklung der Produktivkräfte, Medizin und IT erobert. Würde damit aber nicht aus dem Middle-Income-Trap weichen. Das muss man definitiv sagen. Also dafür hätte Indien nicht die technologischen Kapazitäten. Und das ist ein riesengroßer Unterschied zu China. Indien nimmt strategisch eine Zwitterrolle ein. Da Indien sowohl in den Bündnissen Shanghai 6, in den BRICS als auch im Quad ist, BRICS steht für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Das ist ein Bündnis, das außer Russland tatsächlich fast nur ehemalige Kolonien sind. Das ist sehr, sehr interessant. Das heißt also, dass es bei diesen Staaten strategische Interessensüberschneidungen gibt. Und das sind sozusagen, wie man so sagt, Schwellenländer, die alle auf einer gewissen Stufung der Entwicklung der Produktivkräfte sind. Und diese objektive Interessensüberschneidung führt tatsächlich auch zu diesem Zusammenschluss. Wobei natürlich Russland und China das Kerngeschäft sind. Indien, da gehe ich noch mal darauf einsteht, komischerweise in der Mitte von BRICS, ja, hat so ein bisschen was auch mit der Position Indiens zu tun. Jetzt sind die im BRICS, auch im Shanghai 6. Das heißt, in Bündnissen, die sowohl zum Westen gehören, als auch Bündnissen, die zum Osten gehören, also zu China. Jetzt ist die Frage, geht Indien A, mit dem Westen gegen China oder B, mit China gegen den Westen? A, China ist ein unliebsamer Konkurrent, der Indien in vielen Fragen zeigt, wie es geht. Bei diesen beiden Giganten, die einzigen Länder mit einer Bevölkerung von über einer Milliarde, lohnt sich also den Vergleich. Es gibt keinen Bereich, in dem Indien China überlegen wäre. Insbesondere stechen scharfe Unterschiede im Leben der überwiegenden Landbevölkerung beider Staaten. Indien hat die Befreiung aus dem Kolonialismus nicht mit einem Systemwechsel zum Sozialismus vollbracht. Das sollte einiges erklären. Die Wirtschaftskraft Chinas übersteigt die Indiens um das 3- bis 4-fache. Auch Indien würde sich mit der Rolle des Zweitligisten zufrieden geben müssen. Also, was spricht für eine Kooperation mit China? Objektiv. Beide haben eine lange antikoloniale Geschichte und beide Länder haben den Sieg über die Kolonialstaaten errungen. Beide wissen, dass unter der Knute des Imperialismus die eigenständige Entwicklung der Produktivkräfte entweder gestoppt oder gebremst würde. Wir wissen also nicht, wie der Kampf um die Positionierung in der indischen Bourgeoisie ausgehen wird. Indiens letztendliche Positionierung entscheidet, welche Seite ein kriegsentscheidendes Übergewicht erhält. Ich verweise in dem Zusammenhang aber auf Italien 1915, das während des Ersten Weltkrieges die Fronten gewechselt hat. Also von Bündnis Deutschland-Österreich ist Italien tatsächlich zur Entente gewechselt, 1915, im Krieg. Auch so ein Szenario ist durchaus denkbar. Jörg hatte gestern gesagt, dass Indien eher mit dem Westen kooperiert. Das kann aber auch wieder wechseln. Von daher ist die Lage nicht klar. Aber ich habe so langsam den Eindruck, dass Indien tatsächlich ausschlaggebend ist. Denn das Land mit seiner strategischen Lage, mit seiner Einwohnerzahl, gibt schon eine gewisse Übermacht, wenn es sich eindeutig positionieren würde. Das macht die Sache Indiens so interessant. Der Iran, das geht schnell, von dem, was ich zusammengesammelt habe, leidet unter dem immensen Sanktionsdruck der USA. Da wurde auch gestern schon was zugesagt. Der Iran hat seine Politik Hinwendung zum Osten intensiviert. Die Volksrepublik China hat ein Handels- und Investitionsabkommen von immerhin 400 Milliarden Euro mit dem Iran abgeschlossen, über 25 Jahre. Der Iran hat Beobachterstatus bei der Shanghai Corporation und könnte durchaus eine strategische Zukunft in der Nähe von Russland und China sehen. Was sicherlich auch von daher interessant ist, weil da nämlich das Öl Richtung Russland fließt und natürlich auch die strategische Lage. Jetzt, bevor das nächste Bild kommt, möchte ich nur mal sagen, es wäre, wenn wir jetzt Mikros aussenden in einem Saal wären, würde jetzt wahrscheinlich ein kleiner Lacher kommen. Aber das ist ja in einer Online-Konferenz leider nicht möglich. Mach ruhig, wir gehen jetzt weiter zu Deutschland. So, auf der Suche nach einem Bild für Deutschland habe ich mal im Internet geguckt, weil ich gerade nichts hatte, nach einem Titelbild von uns und dann ist mir das gekommen. Die meisten von denen, die hier zu Hause sitzen, haben das sicherlich auch den Demos und so weiter verkauft. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Das wollte ich eigentlich haben, aber tatsächlich hat mir das für den Zweck eigentlich ganz gut gefallen. Einige Dinge, wie ihr euch vorstellen könnt, nimmt das tatsächlich einen sehr großen Teil ein, ist aber auch recht fix durch. Deutschlands Handelsvolumen ist mit China tatsächlich 212 Milliarden, mit Abstand das größte. Dabei ist es immer weniger China, das von deutscher Technologie profitiert, als Deutschland, das von chinesischer Technologie profitiert. Zum Beispiel im Automobilsektor. Autonomes Fahren ist die deutsche Industrie von chinesischer Technologie abhängig, um nicht aus dem Rennen geworfen zu werden. Würden sich also deutsche Monopole langfristig mit der Rolle des Juniorpartners Chinas zufrieden geben? Das widerspräche der Natur des deutschen Imperialismus, der als Kolonialmacht bereits seinen Herrschaftsschirm über China aufgespannt hatte. Wir sind uns bewusst, dass der deutsche Imperialismus die reaktionärsten konterrevolutionären Vertreter Chinas bei sich mit offenen Armen empfängt, sie hofiert, unterstützt, ihnen Logistik und Operationszentralen zur Verfügung stellt und ihnen Gehör verschafft, sie sogar in einen diplomatischen Strukturen einbaut. Da seht ihr den Heinrich Harrer, haha, Heil Hitler, kann man vielleicht wirklich so sagen, weil er ja als überzeugter SA und SS Offizier, Mann, wie auch immer Mitglied, als Privatlehrer des Dalai Lama aufgetreten ist. Die Dinge sind bekannt. Insgesamt der Genosse Seekatz hat sich da sehr bemüht gemacht, das in unsere Kreise nochmal zu tragen. Aber auch mit den Uiguren und allen anderen verhält es sich eben nicht anders. Deswegen der Dalai Lama sozusagen stellvertretend für alle Reaktionäre, mit denen sich der deutsche Imperialismus verbündet. Interessant ist, dass nicht nur die Operationszentralen, sondern dass diese Typen auch in die diplomatischen Strukturen der Bundesrepublik aufgenommen werden. Also das ist nicht nur Privatveranstaltungen der Parteien, sondern tatsächlich Staatspolitik. Der Hass gegen China steigert sich umso mehr, als viele Staaten aus dem vom deutschen Imperialismus ausgebluteten Osten und Südosten Europas multilaterale Abkommen mit der Volksrepublik geschlossen haben. Zu nennen, da fährt gerade ein Zug vorbei, das passt. China modernisiert den Balkan, verkürzt die Dauer von Eisenbahnstrecken auf dem Balkan um bis zu 70%. Nebenbei bemerkt, liegt der Weltmarktanteil an Schnellzügen Chinas bei 60%, Deutschlands bei 3%. Eine Sache ist noch die Seidenstraße immer wieder. Erster Akt. Manfred von Richthofen erträumt sich im 19. Jahrhundert ein Eisenbahnnetz von Europa nach Asien ganz im preußisch-kolonialistischen Stil. Zweiter Akt. Ehrgeizige Pläne von deutscher Seite sollten die Seidenstraße um 2000 herum wiederbeleben. Allein es fehlt die Initiative und damit die Umsetzung. Dritter Akt. China nimmt die Sache in die Hand und stiehlt allen imperialistischen Staaten zusammen die Show. Vor unseren Augen entsteht das größte Handelsnetzwerk der Welt. Weitere Einbußen und Rückschläge würden folgen, wollte man die Volksrepublik gewähren lassen. Kein Hafen der Welt ist dem deutschen Imperialismus zu weit, um seine Fregatten gegen China in Stellung zu bringen. Der Jörg hatte gestern die Fregatte Bayern erwähnt, die aufbricht jetzt nach China. Ich habe heute Morgen mir die Zeit genommen, die rauszusuchen und wie sie da in See sticht und da bald rumschippern wird. Das haben wir ja gestern gehört. Zu ergänzen wäre noch von gestern, dass von Deutschland geografisch am weitesten entfernte Industrieland Australien ist der große militärische Partner des deutschen Militärs im Pazifik. Also man baut eine deutsch-australische militärische Partnerschaft aus. Interessant beim Quad war, dass 2007 Australien das abgelehnt hatte, weil ihm die Geschäfte mit China zu wichtig waren. Jetzt hat Australien aber ein großes Interesse, an diesem Quad weiterzumachen. Und Deutschland scharrt mit dem Rufen und möchte überall mit dabei sein, wo irgendwas gegen China in Stellung gebracht wird. Also was ich gestern noch interessant war, dass natürlich, wenn chinesische Elektroautos den deutschen Markt reinkommen, dass da auch natürlich die Absatzschwierigkeiten dann entstehen. Und das haben sie natürlich nicht gerne. Da müsste man auch wieder Wirtschaftskriege machen, wobei man natürlich, wie Lars auch gesagt hat, der deutsche Automobilsektor wurde ja durch China gerettet, aber andersrum ist natürlich alles scheißegal. Also zusammengefasst, ob Quad, NATO oder das Spionagenetzwerk Five Eyes, der deutsche Imperialismus spielt an jeder der Fronten mit, wenn auch noch nicht im ersten Glied. Seine Devise, Geschäfte mit China, solange es Profite gibt, zuschlagen, wenn die Zeit reif ist. Auch wenn die deutsche Monopolbourgeoisie nicht einheitlich für einen Angriff ist, die Kommandobrücken setzen die Signale auf Hochrüstung gegen Russland und gegen China. So. Jetzt kommt das letzte Kapitel. Ich bin mal gespannt. Ich habe stehen 58 Minuten die Planung und ich bin jetzt bei 56. Also hat so ziemlich gut geklappt. Also machen wir jetzt das letzte Kapitel, die Abwehrstrategie Chinas. Die VR China weiß um die Gefahren, die sie umgeben. Doch was ist ihre Verteidigungsstrategie? Ganz nach dem Thema unserer heutigen Veranstaltung: fleißig die Produktivkräfte weiterentwickeln, denn mit jedem Tag schrumpft der Abstand zu den Imperialisten in den letzten wichtigen Bereichen der Spitzentechnologie. Vorsprünge, in denen sie schon da sind, werden ausgebaut. Außenpolitisch, so schwierig das auch ist, darf sich die Volksrepublik keine großen Fehler erlauben, die die Weltöffentlichkeit gegen die VR aufbringen könnte. Also man nimmt da wirklich alles, um China ins schlechte Licht zu rücken. Vor Tagen ging ja irgendwie rum, der Satellit würde auf die Erde klatschen und alle sollten in Panik ausbrechen und so. Und ich habe nur gelesen, in den chinesischen Medien standen nur ein paar Wörter, die Landung der Satellitenelemente laufen geplant. Das war's. Also, aber man sieht, wie Stimmung und Angst geschürt werden soll. Viele andere, tausende von Beispielen können natürlich folgen. Sich außen involvieren, möglichst vieler Geschäftspartner und Länder und deren Interesse an einem Krieg hinauszuzögern. Also in dem Moment, wo ich Geschäftspartner und Länder in meine strategischen oder in meine Handelsverflechtungen habe, ist tatsächlich eine gewisse Verzögerung zu erwarten. Deutschland zum Beispiel ist ja in der Bourgeoisie auch gespalten, Krieg oder nicht Krieg gegen China. Ne? Also bei 240 Milliarden Jahresumsatz überlegt man sich das. Ja, das Gleiche wurde ja auch gestern, Ähnliches wurde ja gestern auch erzählt mit Nord Stream 2. Ähnlich ist es auch mit Indien, Japan und Australien und diese Länder, die Jörg genannt hat. Also in dem Moment, wo man sie in Handelsstrukturen einbaut, ist eine Verzögerung zu einer Kriegsentscheidung gegeben, aber definitiv kein außer Kraft setzen. Also das wäre meines Erachtens auch stark reformistisch, wenn wir glauben würden, revisionistisch, wenn wir glauben würden, China müsse nur sozusagen die Länder in ein Handelsnetzwerk einbauen, dann gibt es keinen Krieg. Das ist Quatsch, aber es gibt einen Zeitgewinn. Und das ist strategisch durchaus von Bedeutung, meines Erachtens, um diese Spitzentechnologien zu erreichen. Die ökonomische Anbindung habe ich. Export von gigantischen Umweltprojekten, die beweisen, wie wichtig es China mit der Rettung der Umwelt ist. Great Green Wall. Also wenn ich jetzt in Afrika zig, hunderttausende Quadratkilometer Wüste zurückfahre, wird es schwierig sein, gerade die Länder, die dort ansässig sind, gegen China aufzubringen. Das ist sogar ganz im Gegenteil so, dass der Westen, also die imperialistischen Staaten, immer mehr Mühen haben, den Vertrauensverlust der anderen Länder, also den Großteil der Weltbevölkerung in Asien und in Afrika, den Vertrauensverlust aufzuhalten, sozusagen. Ne? Das ist verdammt schwierig. Man selber beutet die Länder nur aus und jetzt kommt China macht da eine ganze Menge vom Bau von Krankenhäusern, von Wüstenrückbildung, Städten und so weiter. Ist natürlich die Weltöffentlichkeit schwankt sozusagen. Und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Überlegung zu sagen, das ist anders als bei den Kolonien. Die Kolonien wurden zwangsrekrutiert im Kampf, also die Menschen der Kolonien wurden in die Armeen zwangsrekrutiert teilweise. Und China versucht, die Länder des Afrikas und Asiens und Lateinamerikas tatsächlich auch hinter sich zu kriegen und eine echte Solidarität aufzubauen. Das wäre mit einer Kolonie, ist eine Solidarität unmöglich. Ist genauso unmöglich, wie wenn der Sklave eine Solidarität mit seinem Sklavenhalter hat. Also es gibt zwar Loyalitätskonflikte manchmal gegen andere Sklavenhalter, aber die Klassenlage entscheidet ja am Ende dann in der Klassenauseinandersetzung. Zusammenfassend, die VR China fährt eine Passivstrategie, die einen Krieg möglichst lange hinauszögern und die Volksrepublik schließlich unbesiegbar machen soll. Ich komme zum Schluss meiner Ausführungen und begeben uns wieder in die chinesischen Gewässer. Kolumbus zog mit 4 Karavellen und ein paar Dutzend Mann aus, die halb verdurstet und halb verhungert die Küsten Amerikas erreichten. Ihnen und ihren Nachfolgern sollte es gelingen, die Welt für über 500 Jahre zu beherrschen. Die chinesische Flotte zog über 100 Jahre zuvor mit 27.000 schwer bewaffneten Männern aus, um die Welt zu erkunden. Sie fuhren nach Hause und ließen die Welt gewähren. Geschichte ist gewiss nicht immer gerecht. Aber gegen eine leichte Kurskorrektur der Entwicklung der Produktivkräfte mit einer Kurskorrektur des Laufes der Geschichte ist nichts einzuwenden. Mag die Epoche Kolumbus zu Ende gehen, so oder so, wir werten es als Fortschritt der Geschichte und werden entsprechend handeln. Dankeschön.
Danke, Marcel. Dann würde ich doch vorschlagen, fangen wir mit der Diskussion an. Allerdings haben wir noch niemanden, der sich gemeldet hat. Also Freiwillige vor. Ah, Pitt Simmons.
Naja, wenn sonst keiner tut, dann fange ich mal an. Ich habe eine Frage und zwei kleine Anmerkungen. Eine Frage war die Bilder von der Wüstenbegrünung, die du da gezeigt hast, waren aus China, oder?
Das sind teilweise aus China und teilweise auch von dem Gürtel aus Afrika. Wenn der Fabian, hast du Zugriff auf die Bilder? Eins hatten wir tatsächlich noch nicht aufgespielt. Das kann der Fabian jetzt eben zeigen. Das war das. Seht ihr das? Warte. Nee.
Einen Moment.
Und noch?
Moment, das kommt sofort. Da ist er doch.
Ja, das ist es.
So, dieses Bild ist der Grüngürtel.
Der geplante.
Der ist im Bau. Der wird tatsächlich, und da sind auch Bilder von da. Ich habe bei der Zeitung Global News, der chinesischen Zeitung, nachgeschlagen und die treten da auch sehr bescheiden vor und sagen, ja, das wird gemacht. Und dann gehen sie auch immer darauf ein und sagen, ja, französische Umweltingenieure arbeiten damit und Frankreich macht so und so viel Gelder locker und so. Die sind da sehr um Kooperation bemüht. Aber das eine Bild war tatsächlich aus Afrika. Das ist ein lebendiges Projekt. Und ich finde das so unheimlich krass und unverschämt. Lass ruhig das Bild. Ist das noch in der Teilung? Ich finde das so krass und unverschämt, dass wir davon überhaupt nicht wissen, dass so etwas existiert. Also das muss man sich mal vorstellen. Für mich ökologisch der einzige Staat der Welt, der wirklich ernsthaft was gegen das Weltklima macht, außer nur rumzujammern, der wird in Grund und Boden, wir wissen ja, das ist ja das Referat, das Thema des Referats und Großteil der Konferenz auch, die Informationen werden uns vorenthalten. Was ich auch zu der CO2-Debatte sagen möchte, es werden immer schön nationale CO2-Ausstoße sozusagen berechnet. Ne? Aber eigentlich, ja, wir reden über den grünen Gürtel. Eigentlich müsste man, wenn man so kleinkariert ist, müsste man die Sauerstoffproduktion, die jetzt der afrikanische Gürtel nach sich zieht, müsste man eigentlich von der chinesischen CO2-Produktion wieder abziehen. Das ist absolut irre. Das wird aber nicht getan. Weil China produziert so und so viel CO2 und wenn das so weitergeht, dann können wir alle bald nicht mehr atmen. Und zu dem Punkt möchte ich nur noch sagen, ich habe in WDR 5 mal eine Statistik gehört, dass Deutschland seine ökologischen Ressourcen für ein Jahr berechnet bereits am 2. Mai aufgebraucht hat. Also wir leben mit 300% über unseren ökologischen Ressourcen und die gleiche Sendung hat gesagt, dass China seine ökologischen Ressourcen am 17. Dezember eines Jahres aufgebraucht hat. Also das ist sozusagen so ein bisschen der Unterschied. Aber ich finde, das ist ein stolzes Projekt und Frankreich muss natürlich auch mitmachen, weil sie da ja immer noch aktive, ja, Mali und so weiter, wir wissen das ja, dass Frankreich, das ist ja der Gürtel, wo hauptsächlich auch Französisch gesprochen wird. Trotzdem ist China bemüht, dass Frankreich in solchen Projekten mitmacht, um eben ja, die Kriegsgefahr zu senken, zumindest erstmal hinauszuzögern. Ist das in Ordnung von der Antwort?
Sie ist das auch interessant. Ich hatte eigentlich aus ganz banalen anderen Gründen gefragt, nämlich wegen der verwendeten Baumarten. Aber das ist
ach so.
Für uns hier nicht wirklich wichtig, aber es hatte mich in der Tat interessiert, weil das eine Bild sah aus, als wenn es die Pyramidenform der Silberpappel wäre. Und da war ich der Meinung, dass das vermutlich in China aufgenommen ist. Aber
also im Internet, genau, war das aus der afrikanischen. Du kannst das aber auch recherchieren.
Ja, man kann die da ja auch durchaus pflanzen, so ist das ja nicht. Also das ist es war einfach ein botanisches Interesse, weswegen ich
das. Es ist auch von daher interessant, weil man das verfolgen sollte und vielleicht man auch ja, demokratische Kräfte gewinnen kann, wenn man denen sagen kann, was für tolle Projekte gebaut werden, ne? Was uns allen gut tut, wenn wir sowas sehen, weil wir einfach gar nicht wissen, dass sowas existiert, ne? Weil damit könnten wir ins demokratische Lager auch mit reingehen. Aber gut, soweit zu dem Thema.
Aber danke nochmal für die Karte. Hier sieht man ja wirklich, sind fast ausschließlich französische Kolonien, ne?
Ja.
Also außer Sudan, Eritrea und Äthiopien.
Ja, und hinzu kommt ja noch als CO2-Senke die Eisenbahnlinien, die jetzt gebaut werden. Ne? Ich weiß zufällig, dass Marokko jetzt Schienennetze bekommen soll und andere Staaten eben auch. Ne? Und das sind ja auch CO2-Senken. Während Frankreich hauptsächlich in Nordafrika Autobahnen gebaut hat und vielleicht ein paar Luxuszüge, die von der Küste in die Metropolen gehen, der Kolonien, wurde ja nie irgendwie ein Eisenbahnnetz in Nordafrika aufgebaut, das den Bedürfnissen der Länder entspricht. Ne? Ich meine, über Grenzziehungen haben wir uns gerade unterhalten. Gucken wir uns die doch mal an. Von Nord nach in das etwas südlichere Afrika. Die sind ja alle mit einem Lineal gezogen, aber das ist ja nichts Neues.
Die zweite Anmerkung bezog sich auf die Mondlandung. Also das ist ja nicht einfach nur eine Mondlandung. Man darf das nicht vergessen, dass auf der Rückseite des Mondes zu landen eine erhebliche technische Leistung ist, weil man vorher sozusagen eine Relaisstation irgendwo auf einer Umlaufbahn einrichten muss. Also das heißt in den Lagrange-Punkten.
Das hatte ich aber gesagt, aber trotzdem danke für den Hinweis.
Ja, also wie gesagt, das ist Moon Mission,
ne?
Ja, man erreicht das ja. Man kann ja weder von der Signale direkt empfangen, noch ihr direkt Signale geben. Das geht also nur, wenn man eine Relaisstation hat.
Das ist ein wichtiger Hinweis.
Und das ist wirklich neu. Das hat es vorher nicht gegeben.
Ja, und die Aufzeichnungen eben auch. Und dass die 500 Tage, ne? Und dass die, mich hat das so beeindruckt, dass die von dem Nacht auf den Tag, dass die wirklich im physikalischen Sinne schlafen. Bei Nacht. Das finde ich sehr, sehr interessant.
Aber wie gesagt, ich finde das andere noch, wie gesagt, das andere ist eine Pionierleistung. Sowas ist noch nie gemacht worden vorher. Und das andere, letzte war, das mehr oder weniger war es bei dir, glaube ich, auch drin. Man muss natürlich aufpassen, wenn wir über Kriegsgefahr reden. Es ist nicht unbedingt so, dass der Krieg ein Krieg der Imperialisten gegen ein antiimperialistisches oder gegen ein sozialistisches Land. Er muss nicht so beginnen. Der Zweite Weltkrieg hat auch als zwischenimperialistischer Krieg begonnen in Europa.
Das habe ich so auch nicht gesagt.
Nein, wollte ich auch nicht unterstellen.
Das sind
nur Anmerkungen und nochmal...
Ja, Diskussionspunkte. Das ist definitiv klar. Aber die Konfliktlinien, die sind natürlich objektiv gegeben. Ne? Und auch durch dieses ökonomisches Aufwachen. Ich hatte letztens noch ein Buch gefunden im Antiquariat aus den 70er Jahren, wenn China sich erhebt, erzittert die Welt. Ja, also dieser objektive Widerspruch ist da. Und du hast natürlich auch völlig recht, wie sich die imperialistischen Staaten, das also sozusagen, das ist ja auch das Spannende dann nochmal heute Morgen sicherlich gewesen, wo ich keine Zeit hatte. Und auch, dass sich das durchaus auch am Balkan entzünden kann oder in der Kolonialpolitik in Afrika oder sonst wo. Aber es ist definitiv eine Konfliktlinie, die nicht zu unterschätzen ist. Oder ich sag mal, ein völlig absurdes Szenario für meine Begriffe, dass auf einmal China und die USA ein strategisches Bündnis eingehen und die Welt vernichten wollen. Also das ist jetzt für mich aufgrund dieser Lage erstmal absurd, ne? Weil die Konfliktlinien oft objektiv anders gezeichnet sind.
Nächstes wäre dann Erika dran. Erika?
Mikrofon!
Hör dich noch nicht?
Entschuldigung. Also vielen Dank für diese sehr interessanten Fakten. Ich habe aber mit einigen Zusammenhängen, die du genannt hast, Schwierigkeiten. Also du hast gesagt, Gesetzmäßigkeit der Nation, Fortschritt durch die Größe der Nation. Ich meine, dass das Wesentliche für uns ja doch die Eigentumsfrage ist und die kommt da gar nicht mehr vor. Also ich meine, natürlich ist es sozusagen, wenn man gesiegt hat gegen Imperialisten und sich befreit hat, ist natürlich eine gewisse Größe sehr positiv, das ist logisch. Aber ich verstehe auch nicht, also dass du nennst ja auch nicht die verschiedenen Brüche in der Geschichte Chinas. Wir haben ja dann also diese Feudalgesellschaft, die wirklich sehr weit entwickelt war, die hat sich ja dann verheerend ausgewirkt, also unter der Herrschaft Japans, wo die Feudalherren wirklich die Bauern dermaßen blutigst ausgebeutet haben. Das war also eine Terrorherrschaft, sondern gleich, wenn man da die Schilderung liest, die kann man sich gar nicht vorstellen, dass zum Beispiel die Leute nackt zur Feldarbeit gegangen sind, weil sie keine Kleider hatten und ausgepeitscht worden sind, getötet worden sind, wenn sie nicht gespurt haben. Also das hat sich ja wahnsinnig furchtbar entwickelt. Und dann man kann es nicht sagen, also China hat keinen Vernichtungskrieg mitgemacht. Also während die Sowjetunion war ja lange vorher. Und währenddessen hat China sich befreit. 1949 wurde dann die Volksrepublik China ausgerufen. Das heißt, sie hatten beide sehr viel hinter sich. Also auch China hat sich von Japan befreit, hat ja mitgewirkt, dass überhaupt gesiegt werden konnte. Hat ja, also die chinesische Revolution hat doch mitgeholfen, dass die Welt vom Faschismus erstmal befreit worden ist. Ja. Und hat da wirklich auch sehr viele Opfer gebracht. Und also diese Gegenüberstellung habe ich nicht verstanden. Was ich dann auch nicht verstehe, ist, also übersprungen hast du völlig die Kulturrevolution. Das, was jetzt passiert, also Deng Xiaoping, der ja sozusagen der Vater der jetzigen Entwicklung ist, und da hatten wir auch in unserer Gruppe auch schon Auseinandersetzungen, der war ja Kontrakulturrevolution. Also das wird zwar manchmal alles ein bisschen verwischt, das ist aber für uns eigentlich kein Grund, das zu verwischen. Also bei der Kulturrevolution wurde ja betont, dass der Klassenkampf nicht die Produktivität hemmt, sondern fördert. Und das wird jetzt irgendwo anders interpretiert. Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, ich finde es nicht richtig, über all das so wegzugehen. Es wird ja so eigentlich so behandelt, es geht jetzt nicht anders. Also man muss auf jeden Fall mal sagen, dass ja die Muttermale des Kapitalismus in China zurzeit erheblich sind. Ja. Also diese Monopole dort Arbeiter ausbeuten zu lassen, ist ein erhebliches Muttermal, würde ich mal behaupten. Erheblicher, als es Marx in seiner Kritik des Gotha-Programms dargestellt hat. Wesentlich erheblicher. Also und ich finde, das kann man auch nicht einfach übergehen. Jetzt die Frage, warum, also diese Produktivitätsentwicklung hat sicher was mit sozialistischer Ökonomie zu tun. Aber dann muss man auch sagen, warum ist die imperialistische Ökonomie letztlich unterlegen? Also wegen des Grundwiderspruchs der gesellschaftlichen Produktion bei privater Aneignung. Das wird ja im Sozialismus überwunden, aber ist gerade eben nicht vollständig überwunden. Und das ist auch immer noch ein Widerspruch. Und diese Widersprüche, wenn man die weglässt, dann wird es gefährlich. Also wenn man sagt, China, China, China ist toll und so, dann wir sind aufgefordert, auch China zu schützen, ja, durch unseren Kampf. Wir sind aufgefordert, ernst zu nehmen, dass die Gefahr sogar innerhalb, also im Innern Chinas auch lauert, und da der Klassenkampf tobt. Wir haben ja jetzt in der Katz auch eine Erklärung der Botschaft, also zu diesem, ach gut, ich krieg's nicht ganz zusammen. Wo jetzt diese Volksgruppe?
Uiguren.
Von unseren Herrschaften da so bemitleidet wird und so weiter, wo da viel richtig gestellt wird. Aber da sehen wir ja, wie die rumstochern, ja, die machen jetzt das, was sie in der DDR auch dauernd und Sowjetunion gemacht haben und so weiter, um das zu zerstören. Also sie unterstützen diese reaktionären Bewegungen in Hongkong und so weiter. Also sie versuchen da überall reinzutreten und das können sie ja nur, weil es im Inneren auch diese Widersprüche gibt. Sonst könnten sie das nicht. Und das sind alles Sachen, die mir da irgendwo fehlen. Und gleichzeitig eben die Frage, warum diese große Produktivkraftentwicklung. Wenn ich nur sage, es liegt an der Größe Chinas, dann kann ich sagen, dann packen wir ein. Ja, dann brauchen wir hier nicht mehr zu kämpfen. Ich hoffe auch hier auf einen Sozialisten, dass wir mal eine sozialistische Produktionsweise hinkriegen. Natürlich muss man sich dann international helfen und so weiter. Und das hilft China gerade sehr, dass es eben sehr groß ist und ist darum natürlich hat es zum Teil bessere Möglichkeiten als andere sozialistische Länder, die sich aber auch sehr tapfer schlagen, muss ich eben sagen. Darf man auch nicht vergessen. Und wie gesagt, also diese ganzen Widersprüche und Zusammenhänge, finde ich, hast du nicht gesagt, obwohl deine Fakten sehr, sehr interessant sind, also von den Erfolgen Chinas und so. Das finde ich schon wichtig, dass man sowas auch mitkriegt. Aber ich finde, man muss auch dabei bleiben, was sozusagen die gesellschaftlichen Voraussetzungen sind und woraus sich dann unsere Aufgaben auch ergeben. Na, fertig.
Okay, darf ich dazu direkt was sagen?
Natürlich.
Waren ja mehrere Punkte auch. Also das erste ist natürlich eine Schwerpunktsetzung gewesen. Das mit Japan, ich habe einiges davon ausgespart aufgrund der Zeit. Also ich habe mich auf eine Stunde beschränkt und habe zum Beispiel so etwas gesagt, wie die enge Verbundenheit des japanischen Kaiserreichs mit Hitler-Deutschland lässt uns erahnen, wie brutal die japanische Besetzung Chinas im Zweiten Weltkrieg vor der Befreiung war. Das hatte ich ausgespart mit einem anderen Punkten bezüglich Japans. Und ich hatte gesagt, dass während, dass nach der sozialistischen Revolution China kein Vernichtungskrieg ausgesetzt wurde. Deswegen habe ich auch nochmal gesagt, die Sowjetunion wurde nach der Revolution mit dem Bürgerkrieg überzogen, wurde nach der Revolution mit der Hitlerbande und den Achsenmächten überzogen und dann mit dem Kalten Krieg. Und dieser Angriffskrieg auf das sozialistische China, der blieb bislang aus. Am Ende wäre für mich die Sache andersrum, die Eigentumsverhältnisse. Ich habe lange und viel recherchiert, habe einen Artikel vom 10. Februar aus der Jungen Welt für den Wohlstand, wie hält es China mit Markt- und Planwirtschaft zur hybriden Ökonomie in der Volksrepublik. Das wäre definitiv, da würde ich das Buch auch bestellen und empfehlen. Also diese Themenseite ist sehr interessant. Habe auch bewusst daraus nichts genommen, weil das dann ein anderes Referat gewesen wäre. Die Zahlen über die Eigentumsverhältnisse in der Volksrepublik China hier schwanken extrem. Also während Seekatz sagt, dass 70% Staatseigentum sind und 30% Privateigentum, sagen andere, das ist genau umgekehrt. Aber was definitiv interessant ist, dass ich weiß nicht, kennt jemand Uwe Behrens, den Autor, einen DDR-Autor, der in China gearbeitet hat oder noch arbeitet? Der hat gesagt, dass tatsächlich die Unternehmen, die in China privat sind, sich in den Fünfjahresplan integrieren müssen und dass da so die Lesart das Primat der Politik über die Ökonomie ist. Also auch was Abgaben angeht, was Steuern abgeht, was Einbettung in die politische, in die Produktionspläne des Landes eingeht. Aber wie gesagt, das wäre ein eigenes Kapitel, ein eigenes Thema, was für so ein Referat alleine nicht möglich ist, sage ich einfach mal so, weil das war ja der Unterschied der Produktivkraftentwicklung. Und ich habe auch gesagt, dass die Größe des Landes potenziell eine Produktivkraftentwicklung ist. Wenn man jetzt zum Beispiel zwei kapitalistische Länder gegenüberhält, die in etwa den gleichen Stand der Produktivkräfte hat, wie zum Beispiel die Niederlande und die USA, die beide dasselbe Gesellschaft, das gleiche Gesellschaftssystem haben, nämlich kapitalistisch sind, ist allein aufgrund der Größe die USA natürlich viel mächtiger als die Niederlande. Wenn man den Rückschluss zieht, dann ist, wenn man sagt, ja, wieso, es wird ja hier völlig anders immer gesagt, das ist eine Diktatur, die haben keine Demokratie, halten die Menschenrechte nicht ein und so weiter. Und dann wollte ich einfach mal ein paar ganz einfache Basismerkmale. Wenn ein Land 240 Millionen Schüler und Studenten hat, die eine vernünftige Bildung kriegen, dann wird da auch was draus in der Entwicklung der Produktivkräfte, vorausgesetzt keine Kriege, keine Bürgerkriege, keine Hungerseuchen und so weiter und so fort. Am Ende wollte ich darauf hinaus zu sagen, also ich habe das etwas weicher formuliert, wenn eine Kurskorrektur der Entwicklung der Produktivkräfte einsetzt, werden wir das als Fortschritt der Geschichte sehen, dass die Ära Kolumbus, das ist zumindest so meine Interpretation, zu Ende geht und eine ehemalige Kolonie jetzt sozusagen das Heft in der Hand hat. Andersherum würde ich so weit gehen, dass ich sage, selbst wenn China kapitalistisch wäre, wäre der Verteidigungskrieg Chinas ein gerechter Krieg. Und wir müssten unbedingt für die Niederlage der Imperialisten und zuvorderst für die Niederlage des deutschen Imperialismus sein, weil der Krieg, der gegen China geführt würde, ein ungerechter Krieg ist, unabhängig davon, ob China sozialistisch oder kapitalistisch ist. Die anderen Dinge sind durchaus sehr, sehr wichtig. Und das Thema, das Verhältnis zwischen Revolution und Krieg wird da noch benannt, dass die zusammenhängen, ist auch nicht Gegenstand dieses Referats gewesen. Und du hast ja selber auch, Erika, von mir ein Referat gehört bei ODAK, wo ich ausführlich darüber geredet habe, die vier Füße des trojanischen Pferdes, und habe auch gesagt, dass hier die reaktionärsten Vertreter der Konterrevolution gestützt werden. Und das ist natürlich für uns das Allerwichtigste, diese Reaktionären, ja, dass sie in der Bundesrepublik Deutschland in die diplomatischen Strukturen eingebaut werden, dass sie hofiert werden. Das habe ich ja in meinem Referat gesagt, aber eben abgekürzt natürlich, ne? Aber den Dalai Lama als sozusagen stellvertretendes Bild und auch die deutsch-türkische Partnerschaft, das weißt du, dass ich das auch referiert habe, dass Erdogan, das hat sich auch abgekürzt, gesagt hat, die Uiguren sind die Wiege der türkischen Nation und so weiter und die da natürlich strategische Schnittpunkte mit dem deutschen Imperialismus haben. Also zusammengefasst zu deiner Kritik, die Eigentumsverhältnisse in der Volksrepublik China, die Zahlen, die wir haben, sind nicht eindeutig. Es wäre ein eigenes Referat. Man müsste für diesen Fall, das wäre vielleicht auch mal interessant, ob man was für die Konferenz finden könnte, Autoren, die sich da richtig gut auskennen, um das mal auseinanderzunehmen. China, der Seekatz hat das öfter gemacht. Was ich darüber weiß, weiß ich auch hauptsächlich über Seekatz und über einige Artikel aus der jungen Welt. Ansonsten gehen uns über die heutigen Dinge eben auch die Quellen aus. Das muss man mal definitiv so sagen. Über das Wirtschaftssystem, über das Verhältnis von Staatsunternehmen und Privatunternehmen. Und dann, welche Privatunternehmen gibt es denn eigentlich? Wir wissen, dass es Kooperative in der Landwirtschaft gibt. Es gibt in China aber auch Kooperative in der Produktion. Die gelten als Privateigentum, sind aber genossenschaftliches Fabrikeigentum. Also all diese Dinge aufzudröseln, wäre definitiv ein eigenes Thema. Und ich habe mich auf den Satz beschränkt, dass dadurch, dass das sozialistische China keinen Vernichtungskrieg über sich hat ergehen lassen müssen, noch, was unsere Aufgabe ist, meines Erachtens das zu verhindern, hat es sozusagen China die Möglichkeit gegeben, so habe ich das formuliert, sich auf die inneren Widersprüche und Klassenkämpfe zu konzentrieren, wie auch immer die ausgegangen sind, habe ich in diesem Referat auch nicht bewertet, habe ich auch nicht geforscht, weil das meines Erachtens nicht der Gegenstand war. Das war die unterschiedliche Entwicklung der Produktivkräfte und die damit wachsende Kriegsgefahr. Alles andere sind natürlich wesentliche und wichtige Punkte, die ich auch sehr wichtig finde, die aber meines Erachtens auch einen anderen Rahmen gebrauchen können.
Als nächstes wäre dann Gretel.
Ich wollte nur noch mal ganz kurz, weil das sehr schnell gegangen ist, Hansi, du hast gesagt, also in der Konkurrenz mit dem Imperialismus hat die Sowjetunion, was die Entwicklung der Produktivkräfte angeht, letztendlich verloren. Sie hat insgesamt verloren, du hast nun natürlich recht, bloß man sollte doch immerhin wissen, dass trotz dem Zweiten Weltkrieg und trotz der Vernichtung von Tausenden von Städten und Dörfern und Verwüstung und so weiter und so fort, von den Menschen mal ganz zu schweigen, die Sowjetunion nach dem Krieg in bestimmten Zweigen sogar vorne dran war. Ja. Der Sputnik-Schock heißt ja nicht nur deswegen Sputnik-Schock, weil die hier erschrocken sind, sondern sie sind erschrocken, weil sie festgestellt haben, dass in dieser Technik die Sowjetunion vorne dran ist, was die imperialistischen Staaten dazu gezwungen hat, möglichst schnell nachzuziehen. Ich hatte vor, wann war das? Ich weiß es schon immer, letztes Jahr, wo der Artikel drin war, warum Bescheidenheit und Sparsamkeit uns nicht weiterbringt. Also bei den Energiesachen vom Lars, da hatte ich ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass zum Beispiel, ich wusste das auch nicht, ich habe es dann erst gelesen im Streitmarkt, dass die Sowjetunion am Anfang in der ganzen Computertechnologie vorne dran war und Kommunikationsangelegenheiten, ja, und daraufhin amerikanische Stellen gewarnt haben in der USA, dass wenn sie nicht schnellstens nachholen und nachziehen, die Sowjetunion ganz schnell vorne dran ist und wenn sie es dann wirklich schaffen, ihr ganzes System zu vernetzen, sie einen unglaublichen Vorteil haben. Also das finde ich, das sind so Sachen, die sollte man immerhin noch bringen, damit irgendwie klar ist, das gab's alles. Es gab's auch in der Sowjetunion, auch nach dem Krieg. Ja. Es hatte seine Ursachen, warum das zurückgegangen sind. Das waren innere wie äußere, müssen wir auch wissen. Wahrscheinlich im Wechselspiel. Also das ist wahrscheinlich zwangsläufig so. Ja, es geht ja gar nicht anders. Wo sich das dann auch anders entwickelt hat. Also wo sozusagen die wieder mehr so dieses Denken auch offensichtlich in der Sowjetunion Fuß gefasst hat, dass jeder Betrieb, ja, auch wenn er keinem gehört hat, halt mehr geschaut hat, dass er seine Sachen erledigt und das gesamtgesellschaftliche etwas in den Hintergrund getreten ist. Jetzt mal ganz kurz. Also ich finde es nur schon wichtig, auch zu sagen, dass das auch in der Sowjetunion natürlich schon eine große, also schon eine wahnsinnige Produktivkraftentwicklung stattgefunden hat, trotz all der Angriffe und trotz, ja, man muss ja eigentlich sagen, zweier Kriege, ja, weil ich meine, die Revolution wurde im Ersten Weltkrieg gemacht, dann kam sofort die Interventionskriege und dann kam ab 42, nee, ab 41 der Krieg der deutschen Faschisten gegen die Sowjetunion und also aber trotz dessen hatten sie es geschafft. Und ich finde eins schon wichtig, es ist schon klar, also so eine Stunde ist immer unheimlich schnell rum und es gibt ganz viele Sachen, die man besprechen muss. Aber eins sollte man, wenn man die Ungleichmäßigkeit der Entwicklung der Produktivkräfte als Thema hat, schon nennen, dass also ganz grundsätzlich ab einem bestimmten Zeitpunkt der Kapitalismus als Grundlage die Produktivkräfte hemmt. Ja? Dass es eine Notwendigkeit ist, die Produktivkräfte von diesen Eigentumsverhältnissen zu befreien. Also das finde ich bei jedem Referat, auch bei China finde ich das wichtig. Also ich würde sogar, also wurscht, wo man das hält, ist das ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist ja das Problem, was wir gerade haben, dass nichts funktioniert und auch so. Und trotzdem ist es natürlich noch so, dass selbst in den kapitalistischen, also selbst in den imperialistischen Ländern in bestimmten Zweigen eine Ungleichzeitigkeit herrscht. Ja? Trotz der, also du hast ja immer das Problem, zum Beispiel, dass jetzt was die Digitalisierung angeht, hinkt der deutsche Imperialismus hinterher. Ja? Das ist natürlich auch wieder ein Widerspruch. Ja? Da ist die USA vorne dran und so weiter und so fort. Was aber unter, wie soll ich das jetzt sagen, unter imperialistischen Verhältnissen natürlich nur zu der Verschärfung der Widersprüche führt und nicht dazu, dass da irgendwie was gemeinsam vorwärts gebracht wird. Das sehen wir ja bei dieser ganzen medizinischen Angelegenheit, die wir zurzeit haben. Gut, ich finde, das darf keiner, ja, das ist jetzt, ich meine, wir sagen es ja oft schon allein deswegen nicht, weil man es ja selber im Kopf hat und nicht dran denkt, aber es darf meines Erachtens bei diesem Thema keiner Zeitdiskussion zum Opfer fallen. Ja. Fertig.
Ja, dazu habe ich auch kleine Anmerkung. Ich hatte ja gesagt, man behält ja auch nicht immer alles. Ja, also genau das, was du gesagt hast, hatte ich auch genannt. Die imperialistischen Staaten waren durch die sprunghafte Entwicklung der sowjetischen Produktivkräfte gezwungen, ihrerseits die Produktivkräfte weiterzuentwickeln, damit die Sowjetunion ihnen nicht davon galoppierte. Das habe ich ja gesagt. Habe ich vorgelesen.
Ehrlich?
Ja. Ich sag's nur, also man behält auch nur einen gewissen Prozentsatz von dem, was referiert wird. Und zur Hemmung der Produktivkräfte möchte ich dann auch nochmal darauf hinweisen, das war in dem Kapitel und anders der Imperialismus, dass das Paradoxe im Imperialismus darin besteht, dass ein Großteil der Produktivkräfte dazu benutzt wird, um andere Produktivkräfte zu vernichten. Dass sozusagen die Umkehr der Entwicklung von Produktivkräften, was meines Erachtens auch ein Ausdruck der Hemmung der Produktivkräfte ist, sogar noch eine Stufe mehr, ja, die aktive Vernichtung von Produktivkräften, ist ja sozusagen im Grunde schon klar, dass das zu überwinden ist, dass wir das stürzen müssen, dass das überhaupt nicht geht. In dem Zusammenhang gibt es aber noch eine Sache, die ich selber als vermisst erklären möchte. weil ich einfach keine Handhabe habe, auch wieder in die chinesischen Dinge reinzugucken, als ein Moment der Entwicklung der Produktivkräfte finde ich zum Beispiel das Urheberrecht. Ich habe da auch ein bisschen was in dem Bildungsartikel jetzt geschrieben. Bei uns ist es ja verboten, Lehrbuchseiten für Internetplattformen hochzuladen, damit die Schüler das lesen können, weil die Lehrbücher darüber Rechte haben. Die haben das, wie heißt das, das Urheberrecht. Und das Urheberrecht steht in unserer Gesellschaft höher als das Recht auf Bildung. Das ist auch ein Widerspruch es ist ein Schwachsinn, ein Widerspruch der Entwicklung der Produktivkräfte. Da ich mich ja jahrelang mit Russland und der russischen Sprache auseinandergesetzt habe, weiß ich, dass es das in Russland so gut wie gar nicht gibt. Du hast Zugriff auf alle möglichen Publikationen, kannst das runterladen, rauskopieren, wie du lustig bist. Da kräht kein Hahn nach. Deswegen gehen viele auch nach Russland. Und mich selber würde interessieren, ob es so etwas wie Urheberrecht eben auch in China gibt. Der Maggi hat mal so lustige Sachen erzählt, dass die Fernleihe der Stadtbibliothek Nürnberg war glaube ich Nürnberg, wenn du ein digitales Werk ausleihst, kann, wenn das ausgeliehen ist, ist es ausgeliehen. Obwohl es unendlich oft zu vervielfältigen ist, haben die eine Sperre da drin. Das darf nicht öfter ausgeliehen werden. Du darfst es nur digital dreimal ausleihen, obwohl es technisch unendlich möglich ist. Also das finde ich, ich bin kein Naturwissenschaftler. Da gibt es sicherlich noch viel, viel krassere Sachen aus dem Bereich der Computertechnologie. Also wir arbeiten hier zum Beispiel mit 5 Computern und jeder funktioniert irgendwie anders und keiner hat dieselben Programme, weil die Lizenzen gegeneinander und so weiter. Das rechnet man mal hoch auf die 5G-Produktion, die ja noch ganz spannend wird, wie das da mit den einzelnen Rechten und so weiter und so fort und ob das in China zum Beispiel anders vereinheitlicht ist, das wäre nochmal eine ganz andere Frage. Oder ob die auch schon damit zu kämpfen haben mit diesen Dingen. Ne? Das kann ich mir aber jetzt etwas weniger vorstellen. Aber das mit der sprunghaften Entwicklung der Produktivkräfte in der Sowjetunion und mit dem Widerspruch der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse und Hemmnis, das habe ich aber, soweit es ging, irgendwie ohne groß in die Länge zu ziehen, habe ich das versucht einzubauen.
Ich habe jetzt niemanden, der sich gemeldet hat. Möchte jemand?
Wenn sich keiner meldet, möchte ich trotzdem bitten, noch zu bleiben.
Weil?
2 Minuten.
Du hast auf jeden Fall auch noch ein Schlusswort, keine Angst.
Ja, genau.
Ich wollte jetzt nur erstmal noch abfragen, ob noch jemand etwas hat, ob es noch Meldungen gibt.
Also.
Okay. Aber wenn das nicht der Fall ist, würde ich dir das Schlusswort übergeben.
Ja, ich übergebe das Schlusswort direkt nach Shanghai und möchte mich jetzt schon bedanken für euer Interesse. Ganz besonders hat es mich gefreut, den Valentin lange auch jetzt zu sehen und wir haben uns auch zwischendurch ein bisschen geschrieben. Willkommen im Ruhrgebiet, sage ich nur, Valentin. Ich werde mich der Sachen annehmen. Das, was du geschrieben hast, finde ich ganz toll. Und ich sage jetzt einfach mal als Dankeschön für alle noch eine kleine Nettigkeit aus der Volksrepublik. Die haben einen Rekord gebrochen. Das darf man einfach nur genießen. Film ab.
Thank you.
wie jung die alle sind. Ne? Ja, ich hoffe, das Video hat euch auch ein bisschen gefallen. Entweder kriegt man ganz viel Angst und sagt, oh, die bösen Chinesen, was machen die da? Aber ich fand es einfach nur faszinierend und auch die Musik dabei, die Untermalung war für mich einfach fantastisch und erspart mir das Schlusswort.
Gut, danke an Marcel Kowalski und...
Und Fabian.
Und Fabian für die technische Unterstützung. Und ja, dann bleibt bei mir, euch einen schönen Abend zu wünschen und natürlich darauf hinzuweisen, dass die Konferenz auch jetzt noch nicht zu Ende ist, sondern wir auch morgen noch einen Tag haben werden, am Sonntag auch noch. Und als nächstes geht es dann weiter, morgen um 11 Uhr. Mit den Vorkriegs- und Kriegszeiten, Unterschiede und Gemeinsamkeiten der zwischenimperialistischen Widersprüche im Vergleich 1914 bis heute. Würde ich mich natürlich freuen, wieder möglichst viele dazu begrüßen zu dürfen. Und dann bis morgen.